Hallo Marlene.
Hallo Max.
Willkommen zu Kopf hoch.
Technologien im Griff und nicht im Weg. In Österreich und vielen anderen Ländern soll ja bald ein Social-Media-Verbot kommen. Also in manchen Ländern wurde es schon umgesetzt. Und über diese Welt sprechen wir jetzt schon die ganze Zeit im Podcast und heute mit Eshim Karakuyu. Sie ist ja jeden Tag dort unterwegs, wo Jugendliche sich online aufhalten. Eshim ist Sozialpädagogin, Jugendarbeiterin mit Schwerpunkt auf digitale Jugendarbeit, Empowerment und genderspezifischer Extremismusprävention. Sie ist auch Beraterin in der Extremismusberatung tätig. Sie ist Mitbegründerin mehrerer Online-Streetwork-Initiativen, darunter eben das Frauen- und Gewaltpräventionsprojekt NISA und arbeitet aus einer feministischen Perspektive daran, junge Menschen im Netz nicht allein zu lassen. Und zuletzt hat sie mit Christopher Glanzl und Fabian Reicher das Buch Die alternative Heldinnenreise, Digital Storytelling von unten veröffentlicht. Herzlich willkommen, Eshim. Wir freuen uns voll, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist.
Eshim, sind Kinder und Jugendliche im Internet eigentlich komplett alleine unterwegs oder gibt es da schon jemanden, der sie quasi da abfängt, begleitet?
Das ist eine coole Einstiegsfrage. Ich glaube, weil sich in den letzten Jahren viel tut und viel getan hat. Ich würde sagen, das letzte Jahr und die letzten 2 Jahre vielleicht. Tatsächlich war das eine Zeit lang anders, womit wir dann eben angefangen hatten vor circa 10 Jahren digitale Jugendarbeitsprojekte zu machen mit den Projekten NISA gemeinsam, die du gerade erwähnt hast, aber auch Jamal al-Khatib, wo unterschiedlichste reaktionäre und extremistische Gruppierungen eigentlich das komplette Online-Feld für sich alleine hatten. Mittlerweile ist das ein bisschen anders. Es gibt unterschiedliche Projekte und Initiativen der digitalen Jugendarbeit, der contentbasierten, aber auch nicht contentbasierten Arbeit. Also das, was du jetzt als Online-Streetwork zum Beispiel beschrieben hast, Personen, die nicht Content machen, aber in den Bubbles drin sind, in den Kommentaren drin sind und versuchen, da irgendwie mitzumischen und reinzukommen. Aber auch Offline-Angebote oder also so klassische JugendarbeiterInnen, Jugendarbeitsangebote, die dann ihre Angebote auch im Online-Rahmen sozusagen präsentieren und sich selber präsentieren. Wir merken da, dass es auf jeden Fall einen Wandel gibt und auch ein viel größeres Bewusstsein dafür, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir auf diesen Plattformen als MultiplikatorInnen unterwegs sind. Ich würde aber meinen, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben auf jeden Fall, damit die Kids eben nicht alleine auf diesen Plattformen sind und nicht alleine gelassen werden.
Wie kann man sich das dann vorstellen? Also die so Online-Streetworker, die sind dann in Foren unterwegs zum Beispiel oder in sozialen Netzwerken und sind dann irgendwie so eingreifend da tätig oder moderierend.
Also Online-Streetwork, die nicht contentbasierte Arbeit, das mache ich tatsächlich relativ wenig, weil ich eher auf contentbasierte Arbeit arbeite. Aber das ist tatsächlich so, dass sie sich dann Accounts zulegen, die oft auch einfach transparent sind. Also wenn man auf ihren Accounts sieht, sieht man dann, wer sie sind oder wo sie arbeiten und so weiter und versuchen, in gewisse Bubbles reinzukommen, aber auch in Kommentarspalten von AkteurInnen, die sehr auffällig sind, die immer wieder aufkommen und so weiter und versuchen dann so ein bisschen zu moderieren, aber auch Fragen zu stellen, also so ein bisschen zu intervenieren auch, wenn ihnen Sachen einfällt. Auf so Plattformen wie Instagram und TikTok funktioniert das gut, weil die Plattformen sozusagen offen sind. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Plattformen oder Gruppen auf Plattformen wie zum Beispiel Signal oder Telegram, in die kommst du schwierig rein, beziehungsweise wenn du da irgendwie auffällst, dann bist du relativ schnell draußen. Das ist eben eine Problematik, die Online-Streetwork mit sich zieht, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen, ja.
Vielleicht kannst du kurz nochmal weil ich glaube, das ist sozusagen für uns jetzt selbstverständlich, aber nochmal kurz erklären, was heißt denn contentbasierte Arbeit?
Ja. Contentbasierte Arbeit verstehen wir als Arbeit, wo wir selbst als MultiplikatorInnen gemeinsam mit unseren Jugendlichen, unterschiedliche Jugendliche, Dialoggruppen nennen wir sie, gemeinsam Content zu bestimmten Themen erstellen. So sind auch die letzten Projekte entstanden oder die letzten Projekte, die wir gemacht haben, sind contentbasierte Projekte sozusagen.
Also contentbasiert im Sinne von, da entstehen Videos, da entstehen Texte, da entstehen Bücher, also im Prinzip Beiträge über, also im weitesten Sinn audiovisuelle Inhalte, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau, also ich kann ein Beispiel aus dem letzten Projekt Girls Matter zum Beispiel geben oder More Than Dead Girl hieß dann das. Da hatten wir eine Dialoggruppe an jungen Frauen, mit denen wir das ganze Projekt über gearbeitet haben. 5 junge Frauen, die sich für die Thematiken einfach interessiert haben. Und wir sagen ja immer, dass die Jugendlichen die Expertinnen ihrer Lebenswelt sind. Also wir arbeiten da immer von vornherein auch partizipativ. Das heißt, wir machen wenig bis keine Projekte, ohne dass wir mit Jugendlichen selbst arbeiten und sie da einbinden. Und dann fangen wir an, zum Beispiel zu schauen, welche Themen sind gerade relevant für euch? Welche Themen sind für eure Altersgruppe gerade relevant? Was gibt es gerade für Trends oder Trending Topics, die wichtig sind? Also Trending Topics, Themen, die gerade im Trend sind, immer wieder diskutiert werden und sozusagen eigentlich jedem ausgespielt werden, unabhängig von dem Algorithmus oder unabhängig davon, in welcher Nische du dich gerade bewegst. Legen dann gemeinsam mit den Jugendlichen ein Thema fest. Und dann überlegen wir uns, okay, wen wollen wir mit dieser Thematik erreichen? Was wollen wir erreichen? Also was ist unser Ziel, unsere Zielgruppe? Mit welchem Format wollen wir das machen? Soll das irgendwie 90 Sekunden TikTok-Videos oder Reels sein? Soll das irgendeine Slideshow sein? Wollen wir einen Kurzfilm von 10 Minuten machen? Etc. etc. Unzählige Formate. Und dann geht es tatsächlich in die Skriptarbeit, ins Diskutieren. Wir arbeiten da sehr viel auch mit narrativer Biografiearbeit. Also wir arbeiten da selbst mit den Jugendlichen auch intensiv an den Thematiken, erstellen von dem heraus sozusagen Ideen für das jeweilige Format, drehen die mit ihnen gemeinsam ab und dann wird geballert, so wie mein Kollege Fabian immer gerne sagt. Das heißt, gepostet und geteilt. Genau.
Ja, okay. Ja, es fühlt sich tatsächlich sehr nach, man muss schon wirklich das Ballern mittlerweile bezeichnen, dass man überhaupt noch existent ist. Das merken wir auch in dem Moment, wo man einen Ticken nachlässt, merkt man sofort, Algorithmus says no, line goes down.
Ja, das ist tatsächlich eine große Thematik bei uns. Wir haben jetzt gerade noch ein Projekt, Peer Narratives heißt es bei der Beratungsstelle, wo wir dann gesagt haben, hey, wir arbeiten schon so lange mit Jugendlichen zusammen, lasst uns die doch als Peers einfach auch für Workshop, also Offline-Workshop-Formate ausbilden. Und diese Content-Schiene, die machen wir nebenbei sozusagen, also im Projekt, aber als zweites Standbein sozusagen. Und dann ist da eine junge Frau dabei gewesen, die mit 14 bei NISA schon dabei war, glaube ich. Und jetzt ist sie, studiert sie Politikwissenschaften und ist jetzt in diesem Peer-Projekt mit dabei. Und dann hat sie von vornherein gesagt, also Eshim, das mit der Kampagnenarbeit, dass wir 6 Monate drehen und dann posten wir aber nur 2 Monate, das machen wir nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Ne, weil da, weil wie du gesagt hast, es muss immer wieder was kommen. Man muss im Gespräch bleiben. Wir merken auch bei den Kampagnen eben, bis wir überhaupt in unserer Zielgruppe drin sind, dauert das ja 2-3 Wochen. Also wir kommen meistens, Gott sei Dank, in genau unsere Zielgruppen rein. Das ist super. Aber es ist dann schade, wenn es dann aufhört sozusagen. Und daher kann man das ziemlich als Ballern bezeichnen, ja.
Das heißt eigentlich, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, es ist ja schon krass, es ist ja im Prinzip die Analogie, die mir jetzt einfällt, ist wie früher so im Prinzip Stammtische, oder? Wo du jetzt im Prinzip in einem Wirtshaus in so eingeschworene Gruppen irgendwie nicht einfach hinkommst, sondern du musstest erstmal sozusagen eigentlich schauen, wie oft tauchst du auch im Wirtshaus, sitzt du öfter da, näherst dich sozusagen diesem Stammtisch an und irgendwann darfst du mal sozusagen mal am Rand sitzen und so weiter. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist eigentlich diese Art von Arbeit eine, wo du lange mal hinarbeiten musst, dass du eigentlich erstmal zu dem Zirkel gehörst, wo du dann einmal in die Lage kommst, überhaupt zu verstehen, was tut sich da, wie kann ich mich dem sozusagen nähern und stufe ich das dann im weiteren Schritt überhaupt als problematisch ein? Das heißt, es ist ja, nehme ich mal an, auch wahnsinnig viele, in Anführungszeichen, Kilometer, die man machen muss, dass man mal überhaupt an den Punkt kommt, wo ein Gespräch möglich ist.
Du meinst jetzt mit den Personen im Online-Rahmen sozusagen?
Genau, also sozusagen mit den Communities im Online-Rahmen, ja.
Ja, voll. Ich glaube, es sind unterschiedliche Ebenen, also es sind mehrere Ebenen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, so haben wir zum Beispiel auch das Buch aufgebaut. Wir haben da zwei Teile drin. Den ersten Teil, den theoretischen Teil, für alle, die wissen wollen, was geht überhaupt auf diesen Plattformen, was sind bestimmte Begrifflichkeiten, wie entwickelt sich Social Media und welche Bedeutung hat das für unsere Jugendlichen? Und in der zweiten Ebene dann, okay, was mache ich, wenn ich selbst auf Social Media aktiv werden will? Und die Arbeit, die du gerade beschrieben hast, besteht aus diesen zwei Teilen eigentlich. Der erste Teil ist, wenn ich mit Jugendlichen zusammenarbeite, wenn die mein Hauptklientel sind sozusagen, ne, als Jugendarbeiterin, als Beraterin, aber auch zum Beispiel, wenn ich Elternteil bin und einfach wissen möchte, was konsumieren da meine Kinder eigentlich den lieben langen Tag. Dann fängt schon mal damit an, dass wir bei diesen Plattformen nicht in schierer Panik ausbrechen, sobald wir deren Namen hören. Ne? TikTok zum Beispiel. An allem gefühlt ist TikTok schuld und so weiter und so fort. Das heißt, ein bisschen mal reinzuschauen, sich das zu installieren, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht sogar den Algorithmus so zu trainieren, dass dir Dinge ausgespielt werden, die vielleicht deinem Kind oder deinen Jugendlichen oder deiner Hauptzielgruppe und so weiter auch ausgespielt werden würden. Das ist tatsächlich möglich, das machen wir. Sich damit auskennen, das heißt, ein bisschen ein Bild davon zu haben, womit beschäftigen sie sich gerade? Welche Themen sind gerade relevant? Weil wenn wir dann zum Beispiel auf diese Content-Ebene gehen, das heißt, wir sagen ja immer, oder unsere Haltung ist, wir müssen dort sein, wo die Jugendlichen sind und wir müssen aktiv dort sein, wo die Jugendlichen sind. Deswegen arbeiten wir eben auch contentbasiert. Das heißt, wir machen audiovisuelle Dinge, die wir dann teilen. Genau. Wir arbeiten contentbasiert, aber die Frage ist ja auch, wie kann ich die erreichen sozusagen? Da muss ich mich auskennen damit, was ist gerade los, welche Formate funktionieren gut für diese und jeweilige, für die jeweilige Zielgruppe. Es gibt unterschiedliche und Unmengen von Trends, also visuelle Trends, Audio-Trends, Hook-Trends etc., um sich so ein bisschen auszukennen, was da gerade abgeht. Und dann eben den Content so zu gestalten, dass er auch tatsächlich zur Zielgruppe passt. Und das kann man dann in dem prüfen und indem man schaut, okay, bin ich in der Zielgruppe drin? Funktioniert das? Passiert zum Beispiel auch Interaktion? Und wenn nicht, dann einfach nochmal in die Rückschleife zu gehen und zu schauen, okay, wo hat es vielleicht nicht gut funktioniert?
Du, weil du jetzt auch nochmal euer Buch erwähnt hast, das heißt, also der Untertitel ist ja eben Digital Storytelling von unten. Magst du das vielleicht auch nochmal ausführen, was meint ihr mit von unten?
Ja, ich habe tatsächlich gestern irgendeine Diskussion irgendwo gehört, dass das auch kritisch betrachtet werden kann, dieses von unten, weil was ist unten und was ist oben? Unser Ansatz beim Storytelling von unten ist, es gibt unzählige von Geschichten, die seit jeher erzählt werden und die Macht der Geschichten liegt sozusagen in den Hand der scheinbar übermächtigen Gegner. Wir beschreiben da zum Beispiel die Geschichte von David und Goliath im Buch als sozusagen scheinbar übermächtige Gegner und der David, der eben von unten dann den mächtigen Gegner besiegt und so weiter. Und wir hören sehr viele Geschichten. Ja, das passt auch zur Frage, sind unsere Jugendlichen damit alleine? Diese Plattformen sind überflutet von Geschichten, die aus der Sicht der Mächtigen, wo das Kapital liegt oder wo auch die reaktionären oder extremistischen Menschen und Gruppierungen unterwegs sind, wo die Privilegierten sind, die lautesten, sind, die sind sehr präsent. Ja? Und deren Geschichten sind auch präsent, weil sozusagen sie die Privilegien haben oder auch sie die Bühnen haben, das zu bespielen. Mit Social Media ist etwas passiert, was im sonstigen, zum Beispiel klassischen Medienraum wenig möglich ist. Es ist nämlich das, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrem Kapital, welcher Richtung auch immer, von ihrem Background und so weiter eine Bühne für sich haben, sozusagen. Deswegen sprechen wir auch davon, dass Social Media die größte Bühne der Welt ist, die es gilt zu bespielen. Und Storytelling von unten bedeutet, dass die Geschichten, dass die alternativen und neuen Geschichten von Menschen, die auf Solidarität setzen, die auf Community setzen, die auf progressive Erzählungen setzen, dass die einfach dort erzählt werden können und erzählt werden von den betroffenen Personen selber. Ne? Also es gibt ja auch Bühnen, die manchmal zur Verfügung gestellt werden und dann heißt es, komm, wir holen jetzt Gruppe XY oder Community XY und so weiter, wir stellen die Bühne zur Verfügung und dann können sie da einmal im Jahr ein paar Wochen sozusagen die Bühne haben, in dem Rahmen sozusagen, die ihnen zur Verfügung gestellt wird. Aber wenn die Bühne wieder entzogen werden würde, dann würden sie sozusagen bühnenlos bleiben. Und die Geschichte von unten oder unser Ansatz ist, wir möchten unsere eigenen Geschichten erzählen auf den Bühnen, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist auch Social Media, wo sozusagen auch unsere Zielgruppen einfach unterwegs sind. Die Jugendlichen, die Kids unterwegs sind. Die Zielgruppen können sich ändern, aber wir arbeiten vor allem eben mit Jugendlichen.
Und so ein Verbot, sagen wir jetzt, also gehen wir von diesem Verbot aus, das würde ja dann eigentlich Jugendlichen genau diesen Zugang verwehren. Also es ist, die ja eigentlich auch diese Sehnsucht nach Gemeinschaft und Anerkennung haben und okay, diese Bühne eigentlich dann nutzen können und die Bühne würde ihnen dann genommen werden.
Mhm. Das Verbot hat, glaube ich, mehrere Ebenen. Ich persönlich halte nicht sehr viel vom Verbot, weil die erste Frage ist, schaffen es die Kids eh nicht auf diese Plattform über andere Wege? Das ist die erste Frage. Also bringt wirklich ein Verbot, dass die Kids bis zu 14 oder 16 Jahren überhaupt nicht mehr auf diesen Plattformen sind? Das kann ich mir schwer vorstellen.
Also sprich, sie finden Wege, wie sie es trotzdem schaffen, trotzdem Verbot auf diese Plattform zu kommen.
Genau. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Verantwortung sozusagen, die eigentlich den Plattformen gehören würde, nämlich da ihre Algorithmen anzupassen, da irgendwelche Mechanismen einzubauen, Schutzaspekte einzubauen, Monitoring etc. sozusagen, auf die Jugendlichen verlagert wird sozusagen. Ne? Also wenn die Jugendlichen nicht da drauf sind, dann ist auf diesen Plattformen keine Problematik. Aber die problematischen Inhalte, vor denen wir ja die Kids schützen wollen, sind ja nach wie vor auf diesen Plattformen. Also ich bin der Meinung, dass die Plattformen da in die Pflicht und in die Verantwortung gezogen werden sollten. Und gleichzeitig ist Social Media ja auch neben all den Problematiken, die sehr oft eben im Vordergrund sind, aus unserer Sicht eine Riesenchance. Ja, es ist eine Riesenchance für Jugendliche, aber tatsächlich auch für Multiplikatoren und Eltern. Für Jugendliche, warum? Wir sprechen zum Beispiel über Online-Lebenswelten und Online-Identitäten. Das heißt, dass Social Media, und damit müssen wir uns, auch wenn es hart ist, abfinden, schon zu Lebenswelten von Jugendlichen geworden ist. Die wachsen damit auf, die schauen da rein, die nutzen das als Suchmaschine. Zum Beispiel die TikTok-Suchleiste ist die frühere Bibliothek sozusagen. Wenn ich eine Frage habe, dann klicke ich das rein in die TikTok-Suchleiste. Und stellen wir uns vor, eine Person früher ohne Social Media in einem kleinen Ort oder in einem kleinen Dorf, ich bin auch in so einem ganz kleinen Ort aufgewachsen, ist jetzt vielleicht die einzige marginalisierte Person. Aus welchen Gründen auch immer. Entweder aus der Herkunft oder eine queere Person etc. Und dann bist du da alleine. Ne? Und hast das Gefühl, du bist anders, du bist falsch, Du bist alleine. Das macht ja auch was mit Kids. Und heutzutage nimmst du dein Handy in die Hand und kannst scrollen und siehst, du bist nicht alleine. Es gibt Menschen, die dieselben Struggles haben, die das auch feiern und es ist absolut normal und es ist in Ordnung und es kann ein empowernder oder es ist ein empowernder Aspekt meines Lebens sozusagen. Diese Erfahrung machen Jugendliche mit Social Media. Es ist kein Zufall, dass im deutschsprachigen Raum die größten TikToker sind TikToker, genau, POC sind, die sich als muslimisch identifizieren. Na, also Gruppen sozusagen, also junge muslimische Männer, die sehr viel Ausgrenzung oder Diskriminierung auch erfahren in der Offline-Welt. Das ist kein Zufall, weil dieses Vergemeinschaftlichung und dieses Community-Building, dieses, hey, es gibt viele von uns und das ist okay so, einfach dort ganz, ganz präsent ist. Und zum anderen bezeichnen wir das auch immer so als Spielwiese der Identitätsentwicklung oder als auch Identitätscollage. Ich kann, also die Geschichte von früher, dein Opa war Metzger, dein Vater war Metzger und du wirst Metzger werden, weil das schon immer so war und das wird auch immer so sein und es gibt keine Alternativen, ist heute auch damit erledigt, wenn wir auf unser Handy schauen und sehen, was für Möglichkeiten es noch so gibt, sozusagen an Identitätsentwürfen, die ich mir aneignen kann. Es gab letztes Jahr einen Trend auf TikTok von den EnkelInnen und Kindern von sogenannten GastarbeiterInnen, die dann eben gesagt haben, hey, mein Opa oder meine Oma und so weiter hat in dieser Fabrik gearbeitet, in der ich jetzt sozusagen die Leitung übernommen habe. Oder ich arbeite als Richterin in Seelen, die meine Mutter früher geputzt hat oder sowas. Ne? Diesen Sprung, auch diese alternative Identität, Identitätsentwurf und den auch sichtbar machen zu können und zu sagen, okay, das ist möglich. Und Jugendliche nehmen sich das, schauen, was ist möglich, setzen ihre Identitätscollage zusammen, die auch problematische Inhalte haben können, weil sie sind jugendlich, weil wir alle mit 14, 15, 16 problematische Ansichten hatten, sozusagen, und können das dann wieder aber ablegen und sich ihre Identitätscollage neu bauen. Mhm. Und da sind wir wieder an dem Punkt, warum es wichtig ist, diese Plattform zu bespielen, statt sie nur zu verteufeln, nämlich wenn unsere Jugendlichen, und das machen sie, das wird niemals verschwinden. Wenn TikTok verschwindet, kommt die nächste Plattform. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Wenn wir unsere Jugendlichen dort haben, die das Handy in die Hand nehmen und da draufklicken und versuchen, Fragen auf ihre Antworten hinsichtlich ihrer Identität, hinsichtlich Zukunft, all diese Fragen, die sich junge Menschen, auch erwachsene Menschen stellen, und die einzige Antwort, die ihnen gegeben wird, oder die Masse an Antwort, die ihnen gegeben wird, ist vorrangig von Reaktionären, von extremistischen Gruppierungen, von männlichen InfluencerInnen, die problematische Dinge verbreiten, was gerade sehr, sehr präsent und sehr immer größer wird. Und diesen zum Beispiel Retraditionalisierungstrend angespielt bekommen und keine Alternativen dazu bekommen, dann haben wir sozusagen unsere Jugendlichen auf diesen Plattformen alleine gelassen.
Mhm. Mhm. Also das heißt, pragmatisch betrachtet ist im Prinzip so, du sagst jetzt, die Entwicklungen sind einfach da, wenn ich dich richtig verstehe, im Sinne von, es gibt gewisse Interessen, die bei diesen Plattformen da hängen. Wir sind einfach in dieser Informationszeit, in dem Informationszeitalter, in dem wir uns befinden. Und im Prinzip ist ein recht pragmatischer Zugang zu sagen, man darf jetzt nicht sozusagen den reaktionären Ideologien das Feld überlassen, mhm, weil ganz praktisch die Kinder früher oder später oder Großteil der Kinder einfach, wie wir mittlerweile wissen, auf diesen Plattformen landet. Und es wäre jetzt sozusagen der falsche Weg, WO zu sagen und so, er ist halt so, weil es aus deiner Sicht und aus eurer Sicht einfach zu viele Menschen betrifft, dass man einfach da, ich sage jetzt kampflos, das Spielfeld einfach davon dann entzieht und sagt, ja, ist halt so. Weil du das Thema angesprochen hast mit dem problematische Inhalte. Wie sehr siehst du das Thema oder wie sehr würdest du sagen, hat sich aus deiner Sicht, ja, ich stimme dem zu, also mit 14 hat man Weltansichten, die sicher auch einfach aufgrund des Alters natürlich nicht so ausgeprägt sein können. Wie sehr ist es aber doch diese Skalierung von problematischen Inhalten, die zum Problem wird? Also ist es was, wo du sagst, okay, wir sehen, das ist eh da, grundsätzlich, also diese Ideologien, die gibt's einfach, problematische Inhalte gab's immer schon. Inwieweit spielt das Thema die Skalierung und die Erreichbarkeit dieser Plattformen auf dem globalen Maßstab und vor allem diese Individualisierung hin zu, ich spezifisch kenne dich als Person, auch als Jugendliche, so genau, dass ich dir ganz spezifisch die Inhalte sozusagen zuspielen kann. Ist das was ihr als Veränderung per se wahrnehmt oder ist das was, wo ihr sagt, ist schon zu technisch oder zu sehr Detail, dass wir uns über solche Sachen gar nicht Gedanken machen?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage ganz verstanden habe. Also im Sinne von, dass es einfach leichter erreichbar, dass die Jugendlichen durch Social Media auch leichter erreichbar sind durch diese Erzählungen, oder?
Erstens das und zweitens viel gezielter ansprechbar sind, als zum Beispiel das Thema früher noch der Fall, wo ich sage, okay, ich habe mit Büchern oder mit Versuch mit Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von, also sozusagen diese direkte Erreichbarkeit und diese Hyperindividualisierung, die wir heute erleben mit dem, dass ich ja sage, mittlerweile wissen wir ja, jeder hat einen anderen TikTok und Instagram-Feed und er wird so genau ausgesteuert. Also erst dann unterschiedlich ja, aber dann doch wieder gemeinsam in diesen Gruppierungen, die sozusagen sich zusammenfinden oder in den größeren Kohorten, die immer wieder zusammengefunden werden. Wie sehr ist es ein Thema, wo ihr sagt, das ist was ihr aktiv am Schirm habt? Ist es was ihr problematisch seht oder ist es was, wo ihr sagt, am Ende vom Tag macht es keinen Unterschied, solange das große Gesamte in der Großwetterlage so ist, wie es ist?
Ich glaube natürlich, dass die Zugänglichkeit zu allen Informationen eine ganz große Rolle spielt. Das spielt für uns alle eine Rolle. Und damit ist es auch diese Zugänglichkeit zu bestimmten Erzählungen oder auch die Erreichbarkeit von jungen Menschen ist natürlich viel, viel einfacher. Wir haben das gesehen die letzten Jahre einfach, dass oder ein Beispiel vor circa 10 Jahren oder ein bisschen mehr als 10 Jahren, als wir das Projekt Jamal al-Khatib gestartet hatten. Da war der sogenannte Islamische Staat mit seinen Propagandavideos ja ganz, ganz präsent auf YouTube. Und man muss sich vorstellen, da hat ein sogenannter Islamischer Staat einfach absolut gecheckt, wie diese Plattform funktioniert, wie sie ihre Zielgruppen erreichen, wie sie eben genau dahin zielen können, wo sie ihre Jugendlichen und ihre jungen Erwachsenen erreichen wollen, sozusagen. Und das ganze Feld hat ihnen gehört, weil das damals noch nicht jeder so gecheckt hat, wie wichtig das eigentlich ist, auf diesen Plattformen unterwegs zu sein. Heutzutage, also gestern habe ich ein Video gesehen, dass es auf Instagram so viele Creator gab wie noch nie. Also es gibt eine Masse an sozusagen Creatorn, also Menschen, die aktiv Content posten. Und nach wie vor ist es so, dass wir beobachten, dass eben reaktionäre Gruppierungen, extremistische Gruppierungen da sehr, sehr gut sind, einfach rauszufinden. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst, mit diesen, die Jugendlichen ganz bestimmt zu erreichen, was die Jugendlichen brauchen und wie sie konsumieren. Ja. Und das müssen wir eben auch rausfinden. Und deswegen hab ich ja auch gesagt, wir müssen uns mit diesen Plattformen auseinandersetzen und mit den Inhalten, die sich unsere Jugendlichen sozusagen den ganzen Tag reinziehen. Ich gebe dir ein Beispiel oder ich euch ein Beispiel. Es gibt einen selbsternannten Prediger, der durch die Decke auf TikTok gegangen ist, mit so einem Q&A-Format, also Frage-Antwort-Format, wo die Jugendlichen ihn auf TikTok alle möglichen Fragen, religiösen und theologischen Fragen gestellt haben und er wirklich alle möglichen Fragen beantwortet hat. Und er hat einfach verstanden, dass die Jugendlichen eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Das heißt, er hat hochkomplexe Fragen. Und zweitens hat er verstanden, dass Jugendliche einfache Antworten auf schwierige Fragen suchen, in sehr einfachen Antworten beantwortet. Ne? Also das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, weil und dann maximal einen Halbsatz sozusagen. Und was er auch gemacht hat, ist, dass er unabhängig davon, wie witzig oder wie bescheuert die Frage war, die Fragen genommen hat und sie mit voller Ernsthaftigkeit beantwortet hat. Ne? Also die Jugendlichen in dieser Frage ernst genommen hat und diese dann ernsthaft sozusagen beantwortet hat. Und das sehen wir auch noch, dass eben unterschiedlichste Gruppierungen oder unterschiedliche auch Einzelpersonen, auch AkteurInnen einfach verstehen, wie diese Plattformen funktionieren, wo ihre Jugendlichen unterwegs sind und mit welchen Herausforderungen und Bedürfnissen die Kids und die Jugendlichen konfrontiert sind in ihrem Alltag. Sie sprechen ja nicht in den luftleeren Raum. Ja, also das entsteht ja auch nicht sozusagen im luftleeren Raum. Und da möchte ich wieder diese positiven Aspekte mit reinholen. Das ist auch ein positiver Aspekt für uns. Na, alles entsteht nicht in diesem luftleeren Raum. Es entsteht alles in Beziehung zu, was gerade gesamtgesellschaftlich abgeht, was zivilgesellschaftlich abgeht, was gerade in den Medien los ist, was betrifft junge Menschen zum Beispiel. Welche Problematiken haben sie? Wo fühlen sie sich alleine gelassen? Welche Bedürfnisse haben sie, die nicht gehört oder zu wenig gehört werden oder wo wenige Antworten einfach angeboten werden? Und die greifen das alle auf. Ja, es ist kein Wunder, dass sie den lieben langen Tag über Problematiken von jungen Menschen und jungen Erwachsenen sprechen. Wenn wir uns den aktuellen Trend um Retraditionalisierung anschauen, also diese ganze Manosphäre-Bubble, ganz kurz, also Manosphäre als loses eigentlich Online-Netzwerk von vor allem Männern, die sozusagen aus die sozusagen unterschiedlichen Content machen darüber, wie ein richtiger Mann zu sein hat, angefangen von wie er ist, bis wie er trainiert, bis wie was er arbeitet, bis wie er seine Partnerin behandelt sozusagen. Aber auch sozusagen das Gegenpol. Natürlich haben Männer immer auch eine Meinung dazu, wie Frauen zu sein haben. Die sogenannten Tradwives und traditionellen oder Stay-at-Home-Wives, also traditionellen Hausfrauen eigentlich könnte man so erzählen, also dieser Retraditionalisierungstrend, der jetzt unabhängig passiert von bestimmten Formen von Extremismus oder bestimmten Strömungen und so weiter. Das ist gerade voll der Trend, den finden wir auch in so esoterischen oder so Yoga-Bubbles und so weiter ganz stark, also mit dieser göttlichen Weiblichkeit und Meditieren und so weiter. Jeder kommt in seine Energie, also die Frau in die weibliche Energie, der Mann in die männliche Energie. Das ist jetzt eine Sache, genau als Beispiel, die eigentlich an sehr reale Probleme von jungen Menschen andockt, an sehr reale Herausforderungen und sehr, sehr große Identitätsfragen. Ich habe tatsächlich keinen einzigen Klienten und keine einzige Klientin, wo ich nicht über Geschlechterbilder spreche, wo ich nicht darüber spreche, was es bedeutet, ein Mann zu sein, was es bedeutet, eine Frau zu sein, wie Beziehungen gestaltet werden können, was eigentlich Geschlechtergerechtigkeit oder Gleichwertigkeit bedeutet. Und man muss sich vorstellen, beim Girls Matter Projekt, das wir in der Beratungsstelle Extremismus gemacht haben, das ich geleitet hatte, haben wir 6 Monate nur Bedarfserhebung gemacht. Das heißt, wir haben sowohl MultiplikatorInnen als auch Jugendliche, junge Frauen, also das war ein Frauenprojekt, befragt darüber, was ihnen wichtig ist, welche Herausforderungen sie haben und so weiter. Und 3 Punkte waren den jungen Frauen sehr wichtig in dieser Ich-Bildung, also in diesem Selbst, wer bin ich eigentlich, ist das Ich in Beziehung, das Ich als Frau und das Ich als ideale Person. Ne? Und wenn wir uns diese Angebote von diesen Retraditionalisierungstrends oder eigentlich ist es kein Trend mehr, es ist schon viel mehr, ne? Aber wenn wir uns diese Angebote anschauen, dann beantworten sie die Frage, wie deine Beziehung zu sein hat, egal welche. Ne? Das ist nicht nur die romantische Beziehung, sondern auch die zu deinen Freundinnen, zu deiner Familie, etc., etc., etc. Dann beantworten sie dir ganz genau die Frage, was eine Frau zu sein hat, wie sie zu sein hat, wie sie sich zu verhalten hat, aber auch wie ein Mann zu sein hat, wie er sich zu verhalten hat. Und sie beantworten dir ganz klar die Frage, wie du die perfekte Frau wirst, perfekte Ehefrau, die perfekte Schwester, die perfekte irgendwas, also das Ideale selbst. Das heißt, wir haben AkteurInnen, die schnell sind, die gut sind und die sich mit der Lebensrealität der Jugendlichen und unserer Zielgruppe, weil wir haben übrigens dieselbe Zielgruppe, auseinandersetzen. Ja. Ich kann absolut nachvollziehen, wenn viele meiner Kolleginnen zu mir sagen, ich pack's nicht, sorry, ich kann nicht jeden Tag eine Stunde auf TikTok unterwegs sein. Vielleicht kann's verstehen. Und gleichzeitig sind diese Personen die ganzen Tag auf TikTok unterwegs und schauen sich
Ausdauer.
Genau. Ja, und dann so ein bisschen ein Bild davon haben. Genau, und jetzt mache ich mal einen Punkt.
Aber jetzt mal so aus der Elternperspektive. Ich nehme ja an, also so wie ich das zum Beispiel auch kenne von der Beratungsstelle Extremismus, es kommen ja dann Kinder und Jugendliche zu dir, oft auch mit Eltern. Und das ist jetzt natürlich auch die große Frage, so eine Radikalisierung, sage ich jetzt mal, die passiert ja oft leise und schleichend, oder? Das ist ja nicht was jetzt irgendwie sofort passiert, oder würdest du eher sagen, da kann es schon mal auch einfach so einen Bruch geben, so von heute auf morgen? Und wie, und was rätst du dann Eltern, kriegen die das oft auch überhaupt gar nicht mit? Oder was, wie geht ihr das an? Oder was ist da deine Erfahrung damit in dieser Elternarbeit auch?
Und vielleicht kann man die Frage noch ein bisschen breiter fassen sogar. Was würdest du grundsätzlich, weil Eltern raten, um eigentlich so mal einen Anfang zu finden und zu sagen, schau mal her, das ist Social Media. Es geht jetzt los, wann auch immer man sich dafür entscheidet. Gibt es vielleicht so Grundlagen, wo ich sagen kann, in der Beziehung mit meinen Kindern, dem Zusammenhang mit dem, jetzt beginnt sozusagen hier das tiefe Schwimmbecken, ab jetzt wird es ernst sozusagen. Mhm. Was muss ich denn beachten als Eltern, dass ich da im Austausch mit meinen Kindern bleibe und einen sinnvollen Umgang finde?
Ich glaube, da fange ich gleich mal an. Ich glaube, bei Social Media ist es ganz wichtig, ein bisschen Abstand zu gewinnen, auch wenn es schwer ist als Elternteil, vor dieser Erzählung, dass Social Media ganz böse ist. Ja? Sondern eher vielleicht die Perspektive einzunehmen, okay, ich persönlich kann damit nicht viel anfangen und ich mache mir Sorgen und ich habe Angst etc. Mir ist es zu viel, zu schnell, zu laut. Aber es ist ein wichtiger Bestandteil für meine Kids. Und dann die Herausforderungen anzunehmen, zu sagen, ich sehe Social Media vielleicht auch als eine Chance, mit meinen Kids in Gespräch zu kommen. Ja? Sagen wir, die Kids sagen irgendwas und das erschreckt zum Beispiel Eltern ganz arg. Dann hat er plötzlich gesagt und das geht nicht. Das passiert zum Beispiel bei LehrerInnen, die bei uns anrufen, auch ganz arg. Na, woher kommt das? Und so weiter und so fort. Und wenn man dann eben auf die Kids zugeht und sagt, das ist ganz schlimm und du kriegst jetzt Handyverbot oder keine Ahnung was so erzieherische Maßnahmen sind, weiß ich nicht. Aber dann gehen die Kids ja auch auf Widerstand. Ne? Und dann passiert etwas, nämlich, dass die zumachen, die Kids. Und wenn sie in Widerstand sind, dann ist es halt schwieriger, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und wir empfehlen, oder ich würde den Eltern einfach empfehlen, das auch die Perspektive ein bisschen zu ändern. Die kritische Sache einfach nicht zu vergessen. Ich glaube, das ist eh nicht möglich sozusagen. Aber die Perspektive zu ändern und Social Media als Chance zu sehen, um vielleicht auch mit den Kids in Gespräch zu kommen und zu sagen, hey, zeig mir das mal, woher du das hast. Und sich das mal gemeinsam anzuschauen und da in Beziehung nochmal zu treten. Nicht auf dieser Ebene zu sein von, du machst alles, alles, was damit zu tun hat, ist ganz schlimm und ich mag das nicht, dass du das machst. Und das bedeutet nicht, dass wir alles, was sie konsumieren und alles, was sie sich anschauen und alles, was sie dann raushauen, weil Jugendliche können ordentlich raushauen, dann da sitzen und sagen, ah, interessant, jetzt lass uns das mal anschauen und keine Ahnung was, sondern es geht ja darum, und deswegen sprechen wir über die alternative Geschichte oder die alternative Erzählung und nicht über Gegenerzählungen, eine Alternative dazuzustellen. Ne? Also du sagst mir, du findest das Thema XY so und so und so, und ich sage, puh, ich kann persönlich damit jetzt nichts anfangen, aus dem und dem und dem Grund. Grenze gesetzt, ohne die Gegenüberperson angegriffen zu haben sozusagen. Und ich sehe das so und so und so. Und dann stehen sozusagen zwei Erzählungen nebeneinander. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, natürlich sind 14-, 15-, 16-, 17-Jährige, die sagen dann nicht, Danke für diese tolle Reflexionsrunde, Mama, die du mit mir hattest oder auch in der Beratung, ne? Oder keine Ahnung was, manchmal auch gar nichts und gehen dann raus oder so. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das tatsächlich nachwirkt. Und alleine, dass es im Raum steht, dass das Angebot da ist, das ist schon unglaublich wertvoll. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite zu der Radikalisierungsthematik und wie man da herangehen kann. Leise und schleichend finde ich ein bisschen schwierig, weil wenn ich mit Eltern spreche und sie dann sagen, die hat sich dann ganz plötzlich verändert und wir so ein bisschen gemeinsam überlegen, was denn die letzte Zeit passiert ist, was sich denn getan hat, was denn so aufgefallen ist, dann merkt man, dass es eigentlich nicht so leise war. So, ne? Dass Änderungsprozesse vielleicht einfach verschwinden oder man denkt, keine Ahnung, die ist jetzt schlecht drauf oder man weiß auch gar nicht, wie man das einzuordnen hat. Man kennt sich vielleicht auch gar nicht aus als Elternteil oder auch als pädagogische Fachkraft sozusagen, ist verunsichert und so weiter. Und dann plötzlich, also das ist ja immer die Erzählung, plötzlich war dann die Veränderung da. Blitzradikalisierung heißt es ja oft auch in den Schlagzeilen sozusagen. Und da ist es ganz wichtig, dass, das klingt jetzt sehr plump, aber das ist tatsächlich die Grund, die Base von unserer Arbeit, in Beziehung zu bleiben. Und in Beziehung bleiben heißt auch auszuhalten, diesen Widerstand von deinem Gegenüber, diesen 14-jährigen Buben, der dir erzählt, wie die Welt zu laufen hat und dass du keine Ahnung hast, auszuhalten und trotzdem in Beziehung zu bleiben, die Dinge besprechbar zu machen und auf der anderen Seite Momente zu schaffen, die nichts mit dieser Thematik zu tun haben. Ja, wir können auch Dinge machen, wir können auch einen Ausflug machen oder wir können auch ein Abendessen essen, ohne dass wir uns jetzt über deine politischen Einstellungen oder sonst was, die grenzwertig sind oder die grenzwertig werden, unterhalten müssen, sondern wir können immer noch in Beziehung sein und in Beziehung bleiben, weil das die Base der Interventionen ist. Wir sagen zum Beispiel auch, dass jede Beziehung, jede Intervention anhand der Beziehung erfolgreich sein kann. Wir haben viele Personen, die dann sagen, kann dann nicht mein 15-jähriges Kind zu euch und dann die redet dann zweimal mit dem und dann pufft das alles.
Dann passt es wieder. Ja,
dann passt es wieder. Das, haben auch oft Lehrkräfte, ich kann es absolut nachvollziehen, bei den Ressourcen, bei keinen Ressourcen, denen sie haben, was sie alles leisten müssen. Aber dann kommt doch mal für einen 3-Stunden-Workshop und dann verpufft es und dann denke ich, kann ich eh machen, also wir können eh reinkommen. Aber es braucht Beziehung, diese Sachen überhaupt besprechbar zu machen, Vertrauen und eine gute Ebene sozusagen. Ich würde den Eltern raten, ein bisschen abseits von Selbst- und Fremdgefährdung, das ist die Base, ne? Aber mal runterzukommen und zu chillen und von diesem Alarmismus und alles ist schlecht und alles ist ganz, ganz schlimm runterzukommen und mal zu schauen, welches Bedürfnis könnte hinter dem liegen, was das Kind oder die Jugendliche gerade äußert. Weil oft erfüllen Radikalisierungen auch eine bestimmte Funktion. Und wenn wir herausfinden, welche Funktionen, welche Bedürfnisse dahinter stecken, dann können wir vielleicht Alternativen für diese Bedürfniserfüllung finden, abseits von dieser radikalen Idee oder den extremistischen Erzählungen. Wir haben übrigens im Buch auch ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, wie man mit Jugendlichen darüber sprechen kann und auch wie man über Radikalisierungsprozesse auch, aber auch über Social Media und problematische Inhalte sprechen kann. Ja.
Also auch ein hilfreiches Buch für Eltern. Ja, total spannend. Ich finde das, vor allem finde ich auch das Wort Beziehung ist jetzt einfach total oft gefallen.
Mhm.
Nämlich eben auch auf der Gegenseite, also eben auf die andere Erzählung und die anderen Personen, die arbeiten ja auch auf der Ebene der Beziehung. Und
ja.
Das muss ich dann halt natürlich auch so schaffen mit meinen Kindern und Jugendlichen. Also wenn die anderen es über Beziehung versuchen, dann muss ich eigentlich noch umso stärker an dieser Beziehung arbeiten.
Genau, auf jeden Fall. Und diese eben nicht zu cutten. Also das manchmal, ne, das ist mir zu anstrengend, wenn du das und das machst, dann ist es vorbei und so weiter, sondern den Jugendlichen zu zeigen, ich finde das gerade vielleicht nicht gut, was du machst, oder ich finde das nicht gut, was du machst, also das Verhalten oder bestimmte Aussagen und so weiter. Aber den Raum offen zu lassen für, wenn du kommen willst, bin ich da und das ist in Ordnung. So. Mhm. Und du wirst nicht fertig gemacht oder verurteilt oder sowas. Ich bin da und deine Base ist stabil. Die innere Sicherheit auch den jungen Menschen zu geben. Weil wenn wir sie ihnen nicht geben, es gibt genug AkteurInnen, die die Erzählung haben, ich kann dein Familienersatz werden, ich kann dein Mama-Ersatz werden, wir gründen hier eine Familie für dich oder auch andere Bedürfnisse. Also wir arbeiten ja in der Beratungsstelle mit dem Identitätsmodell von Petzold, sozusagen auf 5 Säulen, die Identität des Menschen auf 5 Säulen gründet, zum Beispiel die soziale, das soziale Netzwerk, Leistung, Werte, Körper, Psyche, Gesundheit und so weiter. Also wenn das alles so ein bisschen niedrig ist und nicht gut gefüllt ist, zu schauen, wie kann ich das füllen, weil solche AkteurInnen eben ganz, ganz gut darin sind, Antworten darauf zu finden, wie du das ganz schnell, ganz einfach füllen kannst, ne?
Mhm. Und vor allem sozusagen diese Art der Elternarbeit ist ja auch eine, die ich mir jetzt nicht nur im sprichwörtlichen Sinne leisten können muss. Also sei das jetzt von einer Zeit, wo ich sage, okay, ich habe überhaupt die Möglichkeit, zeitlich mit meinen Kindern in diesen Austausch zu gehen. Das ist vielen Eltern auch einfach gar nicht möglich in der heutigen Zeit. Also das heißt, es hat einen ökonomischen Hintergrund. Und zum anderen, es ist aber auch, glaube ich, schon auch so, also mit diesen Themen haben wir als Eltern auch genug selbst bei sich schon zu tun, im Sinne von diese Einschätzungsfähigkeit, was brauche ich eigentlich selber, ist ja, also ich meine, weiß aus eigener Erfahrung, ich bin sozusagen, mein das selbst einzuschätzen fällt einem schwer genug oft im Alltag mit sich selbst. Das heißt, wie sehr siehst du das als Thema, was einfach so einen ökonomischen und auch Fähigkeitshintergrund einfach hat, zu sagen, ich habe methodisch überhaupt bin ich nicht in der Lage, diese weder Selbsteinschätzung noch die Einschätzung bei meinem Kind zu machen, weil es mir niemand beigebracht hat, weil ich selber einfach zu erschöpft bin vielleicht oder vielleicht auch kompetenzmäßig nicht gelernt habe. Wie sehr siehst du das als Hindernis, um da tatsächlich Beziehungen aufzubauen, oder ist das was ihr mitbekommt?
Ja, das ist so wichtig. Danke, Max, dass du das erwähnst. Das ist so unglaublich wichtig, den Aspekt zum Beispiel auch vom ökonomischen Kapital oder der Klasse selbst, ne? Also wir haben viele Eltern, deren Kinder vielleicht in einer problematischen Situation stecken gerade oder bei uns auch in Beratung sind. Und wir denken uns, wo sind denn die Eltern eigentlich? Und dann sieht man, die sind mit ganz anderen Fragen, auch existenziellen Fragen einfach beschäftigt, ne? Um die sie sich kümmern müssen sozusagen und haben nicht die Privilegien und den Luxus, so traurig es auch klingt, ist es eine Lebensrealität, sich mit ihren Kindern intensiv auseinanderzusetzen, weil sie vielleicht erstmal das Überleben ihrer Kinder sichern müssen. Das ist so, so wichtig. Ich glaube, dass es da eine Ebene gibt, nämlich zum einen das anzuerkennen und das auch sichtbar und zu machen und auszusprechen. Also wenn wir zum Beispiel Eltern haben, oder die bei uns dann sind in der Beratung und so weiter und die eigentlich überfordert sind auch, ne, mit allem, das auszusprechen, das anzuerkennen, das ist schon so viel wert, weil auch, ich glaube, das, was Eltern manchmal leisten und auch marginalisierte Personen oder Personen in schwierigen Lebenslagen, das ist so unsichtbar, würde ich sagen, das anzuerkennen. Das ist der erste Schritt. Und das zweite ist, ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, dass manches Wissen an Netzwerken ja auch nicht jedem gleich zugänglich ist. Also das Wissen darüber, wo ich mir auch zum Beispiel als Elternteil, aber auch als Kind, Jugendlicher Unterstützung holen kann, welche zum Beispiel kostenfreien Angebote es gibt und so weiter. Also dieses Wissen ist ja auch ungleich verteilt sozusagen. Und da ein bisschen zu schauen, welche Angebote sind da und das Wissen zur Verfügung zu stellen, die passen können, aber auch die Lebensrealität von den Eltern, von der Familie, aber auch des Kindes, der Jugendlichen intersektional nochmal mitzudenken einfach, ne? Unterschiedlichste Differenzkategorien mitzudenken und zu schauen, okay, wo stehen die jeweiligen Personen und wie kann man sie auf beste Art und Weise begleiten. Genau. Und da einfach sie auch in der Sorge ernst zu nehmen. Und ich glaube einfach die Bereitschaft, wenn sie bei uns sind, dann ist die Bereitschaft da, sich mit ihren Kids auseinanderzusetzen, sozusagen. Und manchmal fehlt eben das Know-how darüber.
Was würdest du, Marlene, sag du.
You go. Nein, Max, alles gut.
Was würdest du denn sagen, vielleicht, wir sind jetzt sehr in so, sehr weit grob von den Themen, vielleicht wären wir so ein bisschen granularer zum Thema, weil ich finde es total spannend, ich könnte mich jetzt noch ewig unterhalten über sozusagen diese Zusammenhänge und im Gesamten, aber vielleicht, wenn wir es so ein bisschen runterbrechen, wir gehen jetzt in den Service-Teil der Folge über, sozusagen. Der Service-Teil der Folge als, jetzt hast du geklingelt, Marlene, du kriegst so ein Paket.
Nein, das ist meine Tochter, die nach Hause kommt und immer Sturm klingelt.
Ah, sehr gut.
Das in ist Beziehung ganz gehen, Marlene, in Beziehung gehen.
Hallo, hallo Kind. Schön, dass du da bist. Was würdest du denn sagen, wo ist es denn so, wo Kinder heute online unterwegs sind, was sind denn so Dinge, die man, gibt es so Trends, Phänomene oder grundsätzlich Räume online, die Erwachsenen überhaupt nicht am Schirm haben, wo man sagt, hey, schau mal, das ist jetzt das, was sich Kinder oder was Jugendliche gerade online erleben, da solltest du mal ein Auge drauf haben. Ganz praktikable Dinge, wo ihr sagt, ja, da sollte man schon auch mal drüber reden, ob das sinnvoll ist, wenn man sich diesen Dingen widmet als Jugendlicher.
Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, diese klassischen Plattformen, über die immer gesprochen wird, sich die mal anzuschauen. Also wenn man diese Podcast-Folge hoffentlich gehört hat bis zum Ende, dann in der App sozusagen mal TikTok runterzuladen oder auch das Kind zu fragen oder die Jugendliche zu fragen im Haus, wollen wir uns diese Plattform mal anschauen und was wird dir denn in deiner For You-Page, also For You-Page, die Seite, die dir vom Algorithmus sozusagen bespielt wird, unendlich anhand deiner Interessen, gemeinsam durchzuscrollen und zu schauen, was da gerade abgeht. Es gibt, wenn wir schon bei Wissen teilen sind, Angebote darüber, die man sich anschauen kann, welche Trends zum Beispiel in dem Monat gerade voll aktuell sind. Es gibt diese Jugendinfo, die man den Newsletter, den man abonnieren kann. Und dann kriegt man einmal im Monat eine Mail und schaut sich dann die aktuellen Trends an, was gerade so am Laufen ist und welche Themen da gerade relevant sind. Genau. Es gibt unterschiedliche Plattformen, die auch unterschiedliche Funktionen erfüllen. Zum Beispiel, ich habe mir letztens von meiner Klientin Snapchat nochmal ewig lang erklären lassen, weil das wieder voll am Kommen ist. Sie hat mir dann erklärt, dass es eher eine Kommunikationsplattform. Was aber auch interessant ist, ist, dass es als Dating-Plattform eigentlich mittlerweile fast schon genutzt wird. Also, dass random Menschen dich anschreiben und du dann schaust, ob es passt und so weiter. Und dann kann es eben auch passieren, dass du Nudes oder sowas zugeschickt bekommst. Und dann gibt es Plattformen, die für Kommunikation und so weiter genutzt werden und eben diese klassischen Plattformen. Ich würde sagen, das, worüber am meisten gesprochen wird oder wenn auffällt, dass die Kids gerade über was sprechen, einfach zu fragen und neugierig zu sein, mit Neugier ranzugehen und zu sagen, hey, wo ist das, woher hast du das und so weiter und dann mutig zu sein und das gemeinsam anzuschauen. Genau.
Ich bin gerade leicht abgelenkt, weil gerade alle hier reingekommen sind. Sorry.
Alles gut.
Genau, also ich glaube, das war jetzt eigentlich eher auch schon dieser Service-Teil, den wir ja gerne immer noch einbinden zum Schluss, der jetzt sehr hilfreich war. Vielleicht auch nochmal auch als Service-Teil, also wo finden dich eigentlich dann die Leute? Wo können sie deine Arbeit unterstützen oder eben auch die deiner Kolleginnen?
Also man findet uns am einfachsten auf unserer Homepage digitalstorytellingvonunten.com. Genau. Dort findet man auch unsere ganzen Kontaktdaten, aber auch unsere unterschiedlichsten Angebote. Und ich lege jedem, wenn ich das so ganz werbetechnisch in die Kamera halten darf, unser Buch ans Herz. Da ist nochmal eben im theoretischen Teil sozusagen, wenn sich auch Eltern sich damit ein bisschen beschäftigen wollen, die können einfach den ersten Teil dann leben und den zweiten auslassen. So die Grundlagen ein bisschen ein Verständnis für Social Media und welche Bedeutung das für unsere Jugendlichen hat, zu entwickeln. Und wenn es um die Fragen von Extremismus und Radikalisierung geht, dann können Sie sich jederzeit gerne bei der Beratungsstelle Extremismus melden, da einfach beratungsstelleextremismus.at. Da finden Sie dann alle Kontaktdaten. Genau.
Da kommt alles in unsere Shownotes.
Cool. Packen wir alles in die Shownotes. Wenn du hast jetzt eh schon Eltern sozusagen Dinge konkret geraten oder so, aber wenn du dir so eine Abschlussfrage immer von uns ist ein bisschen, wenn du dir was wünschen dürftest, was passieren sollte in Bezug auf das Thema Jugendliche und Internet, was wäre denn dieser Wunsch an? Mhm. Man darf sich auch aussuchen, wen du es wünschst. Also ein Wunsch, den du gerne in der Realität sehen würdest.
Ich würde mir tatsächlich Mut wünschen. Mut von Kolleginnen, von MultiplikatorInnen, Mut, diese Plattform zu bespielen und auf diesen einfach vorhanden zu sein und präsent zu sein und diese Räume sozusagen zu bespielen, diese Bühnen für sich zu nutzen, um unsere Jugendlichen einfach dort nicht alleine zu lassen und dass ganz, ganz viele Menschen ganz viel contentbasierte Arbeit machen. Und dass ihr alle unser Buch kauft, genau.
Das auch, ja. Okay. Den zweiten kann man ganz konkret jetzt schon beginnen. Sehr gut.
Wie ihr das erste machen könnt.
Okay, so ist es. Eschim, vielen Dank für deine Zeit. War ein sehr interessantes Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn du nochmal zu uns kommst, vielleicht in einem halben Jahr, in einem Jahr, und wir uns nochmal über das Thema unterhalten können. Wir werden sicher bis dorthin uns selbst weitergebildet haben und vielleicht mit neuen Fragen kommen zu dem Thema. Was ich extrem spannend finde, ist immer so diese, oder sagen wir es mal so, es ist bei vielen, bei Workshops und Gesprächen mit Eltern und so, die ich selber gemacht habe, dabei war und so weiter und so fort, ist dieses Thema, ja, eine Beziehung mit dem Kind aufzubauen, wenn es um dieses Thema geht, immer so ein bisschen der Side Note. So, ah ja, und übrigens, so wäre es auch gut, wenn ihr euch dann noch über diese Sachen unterhalten. Man hat immer so das Gefühl, es ist sehr, ja, so eine Diskussion, die halt das, die Kinder verhandeln das auf Social Media, man selber so mit seinen Social Media Dämonen zu kämpfen und das ist irgendwie so alles parallel, aber im Prinzip eigentlich. Was ich spannend fand oder wo ich eigentlich jetzt immer mehr auch drauf komme, dieses Beziehungsthema, dass er da im Prinzip das eine Form Ersatzbeziehung oder eine Beziehung ersetzt, die vielleicht sonst nicht da ist auf eine Art und Weise und da ein Vakuum gefüllt wird seitens derer, die wissen, wie dieses Vakuum zu füllen ist, sei das mit einfachen und oft falschen Antworten, aber mit zumindest Antworten und einfach da zu sein, ist ja im Prinzip zumindest der Anfang für die Erkenntnis, dass man da, wenn man die Möglichkeiten hat, dort ansetzen kann und ansetzen sollte. Und das finde ich extrem wertvoll, sich da immer wieder dran zu erinnern. Also vielen Dank von meiner Seite dafür.
Danke, ja. War wirklich sehr spannend.
Danke, das freut mich sehr. Danke auch für die Einladung. Es war mir eine Freude.
Sehr schön. Gerne. Ja, Marlene, wir sehen uns, wir sehen uns nächste Woche nicht. Wir kündigen jetzt unsere Sommerpause an.
Sommerpause. Für ja. Alle, die bis hierhin zugehört haben.
Ja,
die wissen tatsächlich, jetzt.
Die Hörerinnen hören von uns sehr brav bis durch, muss man sagen. Also es ist tatsächlich so, wenn uns wer hört, dann auch wirklich lang. Also insofern Sommerpause. Entschuldige, ich wollte es nicht unterbrechen.
Nein, Sommerpause. Ist gut.
Genau, wir machen den August Sommerpause und sehen uns dann erholt im September wieder und freuen uns dann, wenn es wieder heißt, Kopf hoch.
Technologien im Griff und nicht im Weg.
So ist es. Bis dahin.